Hallo zusammen, hier sind wir wieder, die Strategen, und heute mit einem wunderbaren neuen Format für euch. Und wir sind der Dominik, das bin ich, und mit mir dabei ist der...
Mein Name ist Stefan und ich freue mich sehr, heute einen kurzen zu kippen, denn es ist ja so ähnlich wie das Format, was wir euch heute präsentieren, oder?
Ja, wir hauen ein paar Shots raus. Jetzt haben wir die Schenkelklopfer beisammen und was machen wir? Was meinen wir damit? Wir machen den Strategy-Shot oder den Strategie-Shot oder den Strategy-Game-Shot. Wir gucken mal, was hat's damit auf sich, Stefan?
Ja, wir saßen so beisammen und haben eine epische, würde ich sagen, Folge aufgenommen, die sich um Blood Bowl dreht und haben uns so überlegt, ja, wäre ja eigentlich auch mal ganz, ganz, ganz gut und interessant, mal so ein kurzes Häppchen zwischendurch reinzustreuen und einfach mal zu gucken, was daraus wird. Weil es gibt definitiv Spiele, die existieren, aber jetzt unbedingt 2,5 Stunden. Ob es da jetzt so eine epische Folge braucht, sei mal dahingestellt. Oder auch, man möchte einfach nur mal kurz über ein Spiel sprechen. Und ich glaube, dass ein Format wie ein Shot in dem Sinne da einfach perfekt drauf passt.
Genau. Wir haben ja schon beim letzten Mal in der letzten News-Folge gesagt, die News sind gut, aber wir haben auch nicht alle 2 Wochen wirklich gute News und müssen da eher so ein bisschen die Updates dann an den Haaren herbeiziehen. Das soll es ja dann auch nicht sein. Und wie der Stefan gerade auch gesagt hat, wir haben eine Liste voller kleiner Spiele, die sich eigentlich nicht lohnen für einen Deep Dive. Deswegen passen die perfekt in so eine Kurzfolge. Und dann haben wir gedacht, vielleicht ist das ja auch für die Leute da draußen mal ganz interessant, wenn es uns auch mal kürzer auf die Ohren gibt. Und wir fangen an heute mit dem schönen Spiel North and South. Bevor wir das aber tun...
Gibt es eine Runde Fact oder Fake? Nein!
Nein!
Nee, diesmal nicht.
Nein.
Anders.
Fakt oder Fake, das passiert im Deep Dive. In den News gibt's reine Fakten. Und hier, und jetzt hört gut zu, gibt's Wahrheit oder Pflicht. Was heißt das? Wahrheit oder Pflicht dürfte bekannt sein, Stefan.
Also ich kenne das. Ich kenne das. Mir schlottern so ein bisschen die Knie. Deswegen, ich hau schon auf meinen Fingernägeln. Aber... Ja, wir stellen oder einer stellt sich der Wahl zwischen Wahrheit oder Pflicht. Und bei Wahrheit würde ich oder würden wir eine Frage bezogen auf das Spiel stellen. Und bei Pflicht?
Da hauen wir ein Goodie für unsere Hörer raus. Denn nichts anderes ist die Pflicht. Das heißt, wenn jemand Pflicht wählt, dann darf er sich aussuchen, was er gerne raushauen möchte. Ihr da draußen bekommt die Chance, das innerhalb von einer Woche dann zu bekommen. Und derjenige, der gefragt hat, darf die Bedingungen stellen, was ihr da draußen als Hörer zu tun habt, um an dieses Goodie zu kommen.
Ja, also zum Beispiel, keine Ahnung, wir sprechen über ein klassisches Spiel. Und man entscheidet sich dafür, okay, ihr folgt uns auf Social Media und dafür bekommt ihr das Spiel, zum Beispiel.
Zum Beispiel. Aber zum Beispiel. Bevor wir uns jetzt in Beispiele vertiefen, lass es uns doch einfach mal ausprobieren. Stefan, ich fange mal an. Wahrheit oder Pflicht?
Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, über was für ein Spiel wir sprechen. Aber ich glaube, ich fände es sehr sympathisch, wenn ich dieses Spiel an euch da draußen raus... Ich wähle Pflicht.
Sehr cool, sehr cool, sehr cool. So, dann sage ich jetzt, ihr müsst uns auf unserem Discord-Server besuchen. Ja, wir haben einen Discord-Server, da heißen wir natürlich die Strategen. Und besucht uns da. Ihr müsst auf der Willkommensseite kurz bestätigen, dass ihr die Regeln gelesen habt und akzeptiert. Und dann kommt ihr in das Feedback. In den Feedback-Thread und schreibt da einen kurzen Text rein, was euch an diesem Format gefällt oder ob euch dieses Format gefällt. Und unter allen, die das tun, werden wir dann, Stefan, was verlosen?
Ja, es geht auf jeden Fall einmal das Spiel. Und zwar, ich kann euch nicht die klassischen Disketten zusenden. Wir sprechen nämlich über The Blue Codes. North and South und das gibt es zum Beispiel auf Steam oder auf Konsole. Das ist völlig egal, aber es gibt auf jeden Fall einmal dieses Spiel.
Cool, sehr schön, sehr cool. Also, ihr habt gehört da draußen, was zu tun ist. Wenn ihr es nicht begriffen habt, dann spult nochmal zurück, das könnt ihr ja.
Ja, easy.
Und ob das cool ist für euch oder nicht, das hört ihr jetzt in der nächsten halben Stunde, wenn wir über das Spiel sprechen.
Und übrigens, ja. Wenn ihr das zu Ende gehört habt und nicht zurückspult, kostet 10 Mark.
10 Mark oder 10 Euro?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das in Europreisen auch so teuer war. Also ich weiß auf jeden Fall, es war massiv teuer, als ich noch nicht selbst Geld verdient habe und das noch in Mark war. Und das war nicht schön. Man wollte es nicht bezahlen.
Da sind wir ja schon fast mittendrin im Thema. Das Spiel ist nämlich 1989 erstmalig erschienen und beruhte schon damals für den Amiga beispielsweise auf der alten Comic-Heftchen-Serie Die Blauen Boys. Und nicht etwa die Blue Boys, sondern die Blauen Boys. So wurde es zumindest ins Deutsche übersetzt. Das Ganze war nämlich eine belgische Karikatur des amerikanischen Bürgerkriegs.
Ja, lustig irgendwie. Haus, ne? Das ist irgendwie lustig. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass ich diese Charaktere ja so sogar kenne. Aber in dem Spiel ist mir das nie aufgefallen. Nie. Nie im Leben.
Mir auch nicht.
Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich jetzt sehr überrascht war, als ich ja auch darüber Gedanken gemacht habe, so der Klassiker ausgesehen habe, dass die Blauen Boys eben so die Vorlage waren und ich die einfach kenne. Und aber jetzt nicht, weil ich es jetzt aktuell konsumiert hätte, sondern einfach vom Sehen her, dass man einfach so irgendwas mal in der Hand gehabt hat und das definitiv auch Teil meiner Kindheit war.
Das geht mir ganz genauso. Ich habe diese Heftchen auch nicht gehabt, aber irgendwie kannte ich sie, aber es ist mir auch erst bei der Recherche jetzt eingefallen, ist mir damals, als ich das Spiel auf dem Amiga tatsächlich gespielt habe, und zwar super gerne gespielt habe, ist es mir nicht aufgefallen. Das war für uns immer ein Multiplayer, lokaler Multiplayer-Klassiker. North and South hat man wirklich hin und wieder in der ganzen Amiga-Zeit bei uns mal reingelegt.
Okay, aber echt im Multiplayer?
Ja, total. Lokaler Multiplayer. Zwei Spieler.
Okay, also ich ja voll alleine. Also ich habe North and South immer alleine gespielt.
Echt? Ich glaube, ich habe das nie alleine gespielt.
Ja, vor allem auch sehr viel. Also ich habe so viele gute Erinnerungen an dieses Spiel. Also das heißt auch, gute. Ja. Also schon gute einerseits. Ich weiß aber auch noch, dass vor allem auch das Ende sehr herausfordernd war. Und ich da so oft gescheitert bin, aber hab's auch oft. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch hinbekommen würde, weil es ist schon nicht so easy. Aber ja, man kann den Schwierigkeitsgrad ja so ein bisschen selbst bestimmen, aber ich will hier nichts vorwegnehmen. Trotzdem muss ich sagen, mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ich heute immer noch Bilder sehe oder Videos davon, das versetzt mich schon so ein bisschen wieder in diese Zeit zurück.
Und genau deswegen habe ich es mir gekauft, als ich das nämlich auch, ich habe es auf der PlayStation 4 beziehungsweise PlayStation 5 gekauft, aber es ist eine PlayStation 4 Version. Als ich das im PlayStation Network Store gesehen habe, dachte ich, nee, das kann nicht wahr sein. Ist jetzt schon auch wieder bestimmt 3 Jahre her, 2 Jahre her, also im Oktober 2020 ist es für PlayStation beziehungsweise Konsole erschienen. Es gibt es genauso auf der Xbox und auf der Switch. Und da, als ich das gesehen habe, habe ich reingeguckt und dachte, krass, das sieht genauso aus wie das vom Amiga früher. Das musste kaufen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was der Preis war, aber ich meine, das waren 20 Euro.
Ja.
Genau, und darum soll es jetzt auch gehen. Also es geht jetzt weniger um das alte Spiel, als vielmehr um das aktuellere Spiel. Wobei, ganz ehrlich, das kann man schon vorwegnehmen. Es ist eine 1:1-Abbildung.
Es gibt ein paar Unterschiede, also einige. Ist ja im Prinzip eine schon Strategiespiel einerseits, aber auch natürlich mit vielen Minigames oder Minispielen. Ihr seht aber ein bisschen Unterschied ist schon dabei. Da kann man jetzt drüber streiten.
Bin ich gespannt.
Kann man ja drüber streiten, was jetzt besser ist. Aber ja, also geht natürlich nicht um die alte Version. Wobei ich auch cool gefunden hätte, wenn die mit dabei gewesen wäre. So irgendwie so als Goodie oben drauf oder als Arcade. Nochmal so ein Classic. Classic-Version. Vor allem, das gab es ja auch für, und das muss ich mal eben hervorheben, das gab es ja nicht nur, also ich habe es persönlich auf dem Amiga gespielt und es gab ja auch sogar eine Atari-Version, eine C64-Version, eine DOS-Version Und was mich ganz überrascht hat, eine NES-Version, das wusste ich gar nicht. Und dann noch für andere Systeme, aber das fand ich schon krass.
Allerdings unterschieden die sich ein bisschen, also gerade die C64 und die Super Nintendo-Version, die unterschieden sich hinsichtlich der Grafik und hinsichtlich des Sounds. Die waren da deutlich schlechter, wenn man so will, weil einfach das System nicht so viel Leistung hatte wie ein Amiga oder ein PC.
Gut, aber Neuauflage hat ja damit zumindest jetzt nicht mehr viel gemein. Die Versionen ähneln sich. Es gibt sogar eine Android-Fassung davon und das Ganze wurde dann auch noch für Konsolen veröffentlicht. Also für PC und Konsolen. Auf PC übrigens rund 15 Euro, auf Konsolen rund 20 Euro. Da sind es 5 Euro mehr. Und eine
iPad-Version gibt es auch noch, die unterscheidet sich aber etwas. Okay. Und zwar 2012 hat BitComposer eine iPad-Version rausgebracht und die unterscheidet sich im Wesentlichen darin, dass sie einen Online-Multiplayer mitbringt. Und 2012 aber dann auch hat Microids dann die iOS- und die Android-Version rausgebracht.
Okay.
Und dann ein paar Jahre später sind die dann expandiert und 2020 dann letztlich auch auf die Konsole.
Okay. Also willst du irgendwas zu der Grundstrategie sagen? Weil es gibt ja zwei Seiten, die man wählen kann. Und das ist auch geschichtlich angelehnt an die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Nordstaaten und die Südstaaten, daher namengebend North and South und das Ganze dann eingebettet in so eine Echtzeitstrategie, so ein bisschen Risk, wenn man möchte, und First-Person-Shooter-Elemente, aber das ist ja nicht so das Grundlegende. Da unterscheidet, also es gibt ja geschichtliche Grundlagen, die so ein bisschen das Spiel bestimmen, also Nord gegen Süd.
Genau, also du kannst in der Kampagne beispielsweise, kannst du die Jahre wählen, also erstmal Schwierigkeitsgrad und die Seite, klar, aber dann eben auch die Jahre, wo du anfangen willst. 1861 ist das erste Stadium und dann musst du es aber auch erstmal freispielen, die Jahre 62, 63 und 64. Und da ist es dann im Wesentlichen so, dass sich die Kartenaufteilung bzw. der geschichtliche Verlauf dann auch so ein bisschen unterscheidet. Also sprich, wenn du jetzt zum Beispiel 61 mit 64 vergleichst, 1961 startest du auf einer leeren Karte und hast halt deine Einheiten, die du auf eine Karte draufsetzt und oder auf einer Karte, auf einem Kartenteil stehen. Und 64 hast du die Karte dann schon mehr oder weniger komplett aufgeteilt. Aber gehen wir doch mal ganz, ganz kurz über die Grundmechaniken für die Leute, die es noch gar nicht kennen. Das geht jetzt auch nicht allzu lange. Du hast eine Map mit 25 Feldern. Auf der linken Seite hast du Felsen, da wohnen die Indianer und die Mexikaner. Auf der rechten Seite begrenzt hast du einen Fluss. Ist es ein Fluss oder ein See? Oh Gott. Ich meine, das war der Mississippi, ne? Ach Gott, jetzt, oh Gott.
Ja, es ist Wasser.
Genau. So, und da hast du auch ein strategisch sehr wichtiges Feld, nämlich einen Leuchtturm bzw. Hafen, wo Nachlieferung. Das heißt, wenn du dieses strategische Feld besetzt hast, dann kriegst du hin und wieder da mal Nachschub in Form von Einheiten geliefert. So, und letzten Endes fährt dann noch ein Zug durch von Norden nach Süden, von Osten nach Westen, einmal oben, einmal unten. Und da an diesen Haltestellen, also an diesen fünf Bahnhöfen, sind es fünf oder vier? Ich glaube fünf, ne? Fünf, ja.
Ja.
Da hast du Forts, die diese Bahnhöfe sichern, die du eben auch einnehmen kannst. Und jetzt kommt das Coole, wenn du eben zwei Bahnhöfe hast, dann fährt der Zug von den einen in den anderen Bahnhof, also nach jeder Runde fährt der Zug und wenn du zwei Bahnhöfe hast, dann kriegst du eben Geld. Und dieses Geld kannst du dann wieder zum Beispiel für Einheiten ausgeben oder auch für Schutz vor den Indianern und Mexikanern beispielsweise oder auch Wetter. Wetter gibt es nämlich auch. So, das ist mehr oder weniger die Grundmechanik. Und jetzt geht es natürlich darum, ja, die entsprechend andere Seite von der Karte zu vertreiben. Und das macht man wie? Du kannst pro Runde, es ist letzten Endes rundenbasiert, also auf dieser Kartensicht, kannst du mit deinen Einheiten immer ein Feld fahren. Entweder du gehst auf ein freies Feld, dann nimmst du dieses Kartenteil ein und färbst es in deiner Farbe. Rot für die Südstaaten, blau für die Nordstaaten. Du kannst aber eben auch auf ein besetztes Kartenfeld gehen. Und dann passiert was?
Kampf.
Genau, Kampf. Dann geht sozusagen ein Minispiel los. Und hier ist jetzt wirklich die Frage, ob das noch Strategie ist oder ob das nicht eher Arcade ist. Lass uns das gleich vielleicht nochmal besprechen. Aber letzten Endes hast du dann immer drei verschiedene Einheiten. Einmal die Kavallerie, die Infanterie und die Soldaten. Also du hast immer 6 Soldaten, die schießen können. Du hast 3 Reiter, die Säbel dabei haben. Und du hast 1 beziehungsweise später auch 2 oder 3 Kanonen, die feuern können. Was heißt später? Du kannst nämlich auch auf dieser Kartensicht nochmal, kannst du eine Einheit auch auf ein von dir schon besetztes Feld schieben, wo eine Einheit draufsteht. Und dann verdoppelt sich einfach die Einheit. Das kannst du 3-mal tun. Und insofern hättest du dann im nächsten Gefecht beispielsweise 3 Kanonen, trotzdem nur 3 Pferde und 6 Soldaten. Aber wenn die weg sind, dann kommt der Nachschub an. Und das kann schon sehr, sehr ausschlaggebend dann für den Siegesverlauf sein.
Ja, du hast ja die Frage gestellt, ob das jetzt noch Strategie ist. Hm? Ist natürlich jetzt schwer, Nein zu sagen, weil das ja schon Strategie ist, aber halt ein Minispiel innerhalb der Simulation.
Mhm. Ich hätte jetzt also eher die Frage. Also, sehr arcadig, ne?
Ja.
Also, du musst nichts bauen, sondern du musst den Gegner einfach im Prinzip niedermachen.
Ja.
Und du kannst sagen, es gibt Taktiken. Ne? Vielleicht in dem Bereich, weiß nicht, hast du eine Spezialtaktik gehabt?
Nee. Ja? Also, natürlich schon. Du hast ja. Also ich sag mal, wenn die Reiter auf dich zugeritten kommen, einfach so und du hast deine Kanoniere da, dann ist ja klar, wer hier am Ende gewinnt. Und vor allem auch, wenn du deinen großen Einheiten da drauf schießt, dann, ja, ich weiß gar nicht.
Ja, da würde ich so pauschal würde ich das, glaube ich, nicht sagen. Also ich habe mir immer angeguckt, was der Gegner nimmt. Meistens nimmt er die Kanone und zielt auf deine Soldaten. Weil die Soldaten sind am langsamsten. Und dann bin ich immer hingegangen und habe die Soldaten umformiert. Du kannst die nämlich in einer Reiherreihe vorwärts oder in einer Zweierreihe vorwärts formieren. Dann habe ich die umformiert, dass sie länger sind, einen Schritt nach oben oder nach unten gesetzt, bin dann ganz schnell auf die Kanone gewechselt und habe dann versucht, die Kanone platt zu machen, beziehungsweise auch die Soldaten platt zu machen. Wenn die schon mal weg waren, bist du mit den Reitern vorgeritten und mit denen, da hat die Kanone eigentlich fast keine Chance. Also,
naja gut, wenn die du sind die Kanone ja auch sehr schnell, ne?
Genau, wenn du die Kanone hast, dann hast du gute Chancen, den Reiter als KI-Gegner platt zu machen, aber nicht mit einem menschlichen Gegner, das schaffst du eigentlich nicht. Und dann reitest du ganz schnell rüber und versuchst entweder die Soldaten oder den Kanonier dann eben platt zu machen, weil bei den Reitern, da ist es halt so eine Sache, wenn der andere dann auch auf die Reiter schwenkt, dann ist das im Prinzip, gehen beide drauf, mehr oder weniger. Manchmal hast du aber das Glück, gerade bei einem KI-Gegner, dass der nicht auf die entsprechende Einheit schwenkt und dann bleiben die Reiter einfach stehen und du kannst sie abmetzeln.
Oder du nutzt halt auch noch Deckung.
Das kannst du auch machen, klar. Genau,
oder
du
hast ja
verschiedene Karten. Genau, du kannst Brücken, kannst du zerstören, ne? Dann kommst du nicht mehr rüber. Du hast dann meistens noch einen kleinen Übergang unten beispielsweise. Da schaffst du es aber dann nicht. Also du hast in der Mitte hast du eigentlich immer eine Spalte. Ne? Klar, es gibt eine Karte, die auf dem freien Feld ist, aber die meisten Karten haben in der Mitte einen Fluss oder eine Felsspalte, wo du mit einer Brücke rüber musst und die Großbrücke, wo du mit den Soldaten in der normalen Formation bequem rüberkommst, die kannst du zerstören, weil es eine Holzbrücke ist. Die kleinere, die ist ein bisschen tricky zu überqueren mit den Soldaten, mit den Reitern genauso, weil die ist halt dünner, ne? Und dann musst du dich umformieren und selbst dann passt es gerade so, da verlierst du ganz oft mal 1-2 Männchen.
Definitiv. Aber so vom Grundlegen hat sich da auch nicht so viel geändert zum Original. Also dieses Setting ist schon sehr nah dran. Wobei mir hier die Animation, also ich weiß nicht, ob ich dieses, also mir hat es nicht ganz so gefallen von der Optik her. Also ich bin da jetzt nicht so der Fan von, muss ich sagen.
Das Neue jetzt?
Ja, ja. Ich hätte mir
ich
vielleicht
fand's so... Ich fand's eigentlich nett.
Ich mag diesen Animationsstil halt sehr gerne, diesen klassischen. Und ich hätte mir das in so ein bisschen aufgefrischter gewünscht, hätte aber dieses 3DS-ge hier nicht gebraucht. Also ich hätte mir auch durchaus vorstellen können, wenn es so klassische Sprites gewesen wären, vielleicht ein bisschen auf moderner gemacht. Das hätte mir völlig ausgereicht und hätte mir auch so ein bisschen mehr so den Retro-Bauch gestreichelt.
Krass, da unterscheiden wir uns deutlich. Ne? Ich finde das besser so, wie es gelöst ist. Mir hätte das auf so einer Retro-Pixel-Logik hätte mir das nicht mehr so gefallen.
Okay.
Ich finde das Remake ne, mit einer ansprechenden neuen Comic-Stil-Grafik finde ich eigentlich schon passend und nett. Ne? Sie haben ja eine 1:1-Abbildung mehr oder weniger gewählt. Also sowohl die Karte als auch die Gefechte, als auch die Einheiten und auch die anderen Minispiele, die sind ja letztlich alle gleich, nur als Remake eben ein bisschen aufgehübscht.
Okay, also hat dir auch eher gefallen, dass es die Minispiele im Fort nicht mehr gibt? Also, dass die Züge und die Forts in der Form nicht mehr existieren, sondern dass durch Ego-Shooter-Passagen ersetzt worden sind?
Ja, das ist genau, da unterscheidet sich ein bisschen. Ja, das hat mir gefallen. Ja, doch.
Okay.
Ja. Also, also das ist tatsächlich ein kleiner Unterschied. Ne? Also das Vor, das nimmst du jetzt mit so einer Art Ego-Shooter ein. Ne? Du hast einen sehr, sehr vereinfachten Ego-Shooter, wo du halt eine Minimap siehst, wo die gegnerischen Einheiten sind und dann läufst du durch mit einem Gewehr und hast dann irgendwie 6 Schuss, dann musst du wieder Munition sammeln, 6 oder 12, ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall eine begrenzte Anzahl an Schuss und dann musst du halt von den bereits gefallenen Gegnern oder auch von den bereits gefallenen eigenen Einheiten kannst du dann Munition einsammeln und auch Health Packs, um dann wieder weitermachen zu können. Und die Grundversion war da ein Ticken anders. Ne? Die Grundversion war da eher so ein Jump-and-Run-Spiel von früher.
Ja, und vor allem ganz viel sterben, ganz viel scheitern und gegen so eine Uhr anrennen vor und... Die Uhr war dein härtester Feind da. Und es hatte auch diese Sounds, die haben mich in den Schlaf verfolgt. Von dieser Uhr. Und von dem Ende. Weil man es nicht geschafft hat. Ja, das fällt natürlich hier völlig weg, weil es halt irgendwie eher wie so eine moderne Art, wie soll man sagen, des Arena-Shooters dann oder der Eroberung halt gleicht, halt als Ego-Shooter. Und ja, vielleicht ist das ja auch die nötige Evolutionsstufe hier, die man gegangen ist, um das halt in die Moderne zu bringen, anstatt und dann halt diesen klassischen Weg zu gehen. Wahrscheinlich.
Und weißt du, warum mir das, glaube ich, gefallen hat?
Weil du Ego-Shooter magst.
Genau, weil ich es nicht mag. Also ich bin okay. Überhaupt kein Ego-Shooter-Fan und die überfordern mich einfach mittlerweile. Ich mochte damals Doom noch, ne? Der Urquell der Ego-Shooter, wenn du so willst. Da hast du eine sehr vereinfachte, im Vergleich zu heute, Form der Fortbewegung, vor, zurück, seitwärts, ne? Oder halt, aber du konntest halt nicht horizontal oder vertikal ballern, ne? Du hast im Prinzip nur gerade ausgeschossen. Und genau so ist es ja hier im North and South auch, ne? Das ist noch vereinfachter. Du hast zwar ein Fadenkreuz in der Mitte, aber das ist sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, für den Einstieg justiert. Also, es ist nicht sonderlich schwer, die Gegner zu treffen, sagen wir mal so.
Nee, das soll es ja auch tatsächlich nicht. Also genau. Ja, ihr könnt natürlich auch nach oben oder unten, also es ist schon Ego-Shooter im Sinne von, ihr könnt euch ducken, ihr könnt euch ganz normal bewegen, ihr habt auch Deckung, dann auch natürlich in einem Zug seid ihr auch nicht nur, also ihr seid schon auf mehreren Ebenen auch unterwegs, ob es jetzt im Zug ist oder da drauf oder das geht natürlich schon und das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht das, was mir nicht so gefällt. Also optisch ist schon in Ordnung. Aber wenn ich daran denke, hätte ich mir, glaube ich, was mir halt fehlt, ist irgendwie so die Referenz zum Original. Also ich mag zum Beispiel auch Spiele sehr gerne, die mir die Möglichkeit geben, auch zur alten Optik zurückzukehren. Und wenn es auch nur so für eine Runde ist oder so, aber dass ich dann trotzdem nochmal irgendwie auf einfache Art und Weise das Original erleben kann. Ne? Weil das halt vielleicht auch nochmal ein bisschen was triggert.
Ja, das stimmt. Also so eine Umschaltfunktion, die wäre schön gewesen, das stimmt. Ja.
Also muss jetzt ja wirklich auch nicht so, vor allem auch für die Strategiekarte, ne? Die ist ja wirklich im Original so unfassbar simpel gewesen. Einfach nur mit so einem mit Flaggensymbolen, dann mit deinem Männchen, was dann so rumzieht, was ja jetzt ein bisschen grafisch aufwendiger dargestellt ist, aber im Grunde genommen immer noch so gleich ist, dann genauso wie die Eroberung und dann kommen die Sounds, die dann darstellen, dass du gewonnen hast oder verloren hast oder was auch immer und dann wird das halt auch optisch dargestellt. Aber so eine simple Art und Weise hätte ich sympathisch gefunden. Ich meine, gibt's jetzt nicht, das Spiel ist jetzt auch ausentwickelt und das wird's auch nicht geben, ne? Aber man hätte es ja, ich weiß nicht, wo die Lizenzen liegen. Vielleicht hat man auch nur die Orson's House Lizenz hier gekriegt oder The Blue Coats da drauf gepappt und dann halt eine neue Version geboren. Aber ja, wäre halt irgendwie cool gewesen. Als Goodie.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Grundsätzlich, die anderen Minispiele sind aber vorhanden und die sind ähnlicher, ne? Also zum Beispiel die Zugeroberung. Das heißt, wenn du auf der Map, also auf der Strategie-Map, da ein Zugfeld, also nicht den Bahnhof, sondern das Gleisfeld des Gegners besetzt hast oder auch grundsätzlich ein von dir nicht besetzter Bahnhof und der Zug fährt da lang, dann kannst du eben auch wieder mit einem Minispiel versuchen, diesen Zug zu kapern. Du reitest dann entweder dran, beziehungsweise springst auf den Zug hinten auf und musst dich dann vorkämpfen, was dann auch wieder letzten Endes ein Shooter ist. Das war es aber damals auch schon. Und musst dich dann bis ganz nach vorne zur Lok kämpfen. Und wenn du das geschafft hast, dann bekommst du das Geld, was der eben transportiert hat. Vielleicht noch ganz kurz, wie das Geld sich verteilt. Also ich habe gerade eben gesagt, ne, du hast zwei Bahnhöfe und der Zug fährt da lang. Dann kriegst du aber nicht automatisch das Geld, sondern nur dann, wenn du am meisten Gleise besetzt hast. Also einmal die zwei Forts und am meisten Gleise musst du besetzt haben, um das Geld zu kriegen. Und das ist dann immer im Prinzip so ein Machtkampf zwischen den beiden Parteien, dass du eben entsprechend Bahnhöfe und Gleise besetzt. Das ist ein strategisches Thema. Dann hast du eben, wie eben schon gesagt, den Hafen bzw. Leuchtturm, der super wichtig ist. Und auf der linken Seite der Map, da musst du aufpassen, wenn da die Einheiten zu lange stehen, dann gibt's hin und wieder mal von dem Mexikaner und vom Indianer auf dem hohen Fels ja entsprechend Helme, die dir dann Einheiten abziehen. Ja, aber nicht nur die Indianer und die Mexikaner, die können dir Einheiten abziehen, beziehungsweise dich da ein bisschen sabotieren, sondern es gibt auch das Wetter in Form von einer Gewitterwolke und die zieht halt pro Runde auch immer ein Feld weiter und wenn da dann jemand drunter steht, dann bewirkt das, dass diese Einheit in der nächsten Runde nicht ziehen kann, kann sich aber verteidigen. Und gegen die kannst du dich auch schützen, indem du, ich glaube, für zwei Gold kaufst du einen Indianer- oder Mexikaner-Schutz, für ein Gold kaufst du einen Wetterschutz und für drei Gold kannst du dir eine neue Einheit dazu kaufen.
Ja, ich hab jetzt gerade überlegt, wie lange glaubst du, was so eine durchschnittliche Spielzeit ist von dem Game?
Ich kann es dir relativ genau sagen. Nämlich, ich bin super erschrocken und enttäuscht gewesen. Das Spiel, das hat wirklich Spaß gemacht, jetzt nach so vielen Jahren mal wieder zu zocken. Und ich habe mich wirklich gefreut, auch die Minispiele zu spielen, besonders natürlich die Gefechte, was ja damals auch immer schon das Highlight des Spiels, also zumindest für mich waren. Und im ersten Gefecht war ich ein Ticken überfordert, ne, weil die KI kam relativ schnell an, dachte ich, oje, aber wenn du einmal die Steuerung raus hast, ne, also mit dem Controller wechselst du ja die Einheiten mit den Schultertasten durch und wenn du das einmal raus hast, ne, im zweiten oder dritten Gefecht ist dann der Punkt erreicht, wo du sagst, okay, naja, jetzt auf normal kannst du es nicht mehr spielen, jetzt musst du eigentlich schon auf schwer hochstellen, damit es noch ein bisschen Spaß macht. Und ich hatte es dann innerhalb von 1,5 bis 2 Stunden auf 100%, also alle Trophies bekommen Und da war ich dann doppelt enttäuscht, weil einerseits, es gibt keine Platin-Trophäe auf der PlayStation, sondern du kannst nur 100% erreichen. Und ja, anderthalb Stunden, ne? Das ist halt echt nicht viel. Und es ist wirklich ein schönes Spiel. Und was aus meiner Sicht da total fehlt, gerade in der heutigen Zeit, ich meine, das Spiel ist erst 2020 auf die Konsole gekommen, da hätte man doch einfach doch den Multiplayer, also den Online-Multiplayer reinnehmen können. Das ist aus meiner Sicht eine total vertane Chance.
Also ich glaube, für jemanden, der zum Beispiel das gar nicht kennt, der braucht vielleicht etwas, um reinzukommen, weil das Vorhandene, was da als Tutorial präsentiert wird, ist wahrscheinlich nicht das, was man braucht, um das alles irgendwie auch, ich will jetzt nicht sagen zu lernen, aber zumindest, um damit klarzukommen, was das Spiel da von einem will. Aber wie du ja sagst, ich glaube, das hat man schnell drin. Also die Lernkurve, das geht dann schon recht fix. Ja. Aber vielleicht scheitert man das ein oder andere Mal. Aber ich sag mal so, das ist weniger dramatisch, als es im Original der Fall war, weil das war schwer. Das war schwer.
Ja.
Und das sehe ich hier jetzt nicht so. Das ist schon sehr modern, auch in dieser Art und Weise. Also das ist schon mehr casual. Und von der Spielzeit her muss ich sagen, auch wirklich, ja, ist schon, es fehlt irgendwie an Wiederspielwert. Und jetzt könnte man behaupten, ja, war ja damals auch nicht anders. Aber ich glaube irgendwie schon eine andere, da war noch mal eine andere Motivation.
Das war eine andere Zeit.
Genau. Und eine andere Zeit, vor allem das auch.
Also was meine ich mit der anderen Zeit? Du sagst es zu Recht gerade, die andere Motivation. Also A, hattest du gerade in der frühen Jugend, Kindheit nicht so das Geld, irgendwie ständig Spiele zu kaufen. Deswegen hast du sowieso mehr gespielt. Es gab gar nicht so viele Spiele, wie es heute gibt, ne? Und dann ist es halt damals modern gewesen. Heute ist es das nicht mehr wirklich.
Ja.
Aber, und das ist das Ausschlaggebende, wo ich wirklich den Kritikpunkt sehe. Ich habe gerade eben gesagt, gut, ich habe auch damals schon vor allen Dingen den Multiplayer gespielt. Und damals war das eben so, dass man sich getroffen hat zusammen und lokale Multiplayer-Matches gemacht hat, ne? Und das war wirklich dann auch State of the Art, dass man sich zu zweit an Rechner gesetzt hat und dann gespielt hat. Und das ist es heute halt einfach nicht mehr. Ne? Heute machst du das eher online. So würde ich das sehen. Und deswegen fehlt diese Option aus meiner Sicht.
Ja, es ist irgendwie schade. Ich glaube, man hätte hier wirklich nochmal, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt sogar, und das habe ich leider nicht mehr gefunden, weil es diese Seite nicht mehr gibt. Es gab, glaube ich, noch eine andere North and South Version, die ein bisschen moderner war. Und die nannte sich dann auch wirklich nur North and South. Jetzt ist halt die Frage, wie sah diese Version damals aus? Und ich kann es einfach gar nicht sagen. Ich kenne die nicht. Und vielleicht wisst ihr das ja da draußen, ob die ein bisschen klassischer war als das, was jetzt präsentiert wird. Ich weiß nicht, kennst du die? Also es gibt eine Version,
nee, die heißt... Ich kenne sie nicht. Ich habe es auch kurz gelesen. Was ich in der Kurzrecherche rausgefunden habe, ist, dass das eine Anlehnung an das alte North and South war.
Okay.
Und dieses jetzt im Prinzip ein Remake des alten North and South ist. Also sprich, aus meiner Sicht ist diese Version, über die wir gerade sprechen, deutlich näher an der ursprünglichen Version dran.
Okay, dann ist ja nicht schlimm, wenn es die andere jetzt eh nicht mehr gibt. Ja. Also ich hätte eigentlich einen ganz einfachen Fix für die Probleme, die ich mit diesem Spiel habe. Das für mich persönlich ist es einfach nicht der Multiplayer, sondern ich hätte wirklich gerne, also für mich bräuchte es diese Ego-Shooter-Passagen einfach nicht, sondern ich hätte gerne auch die klassischen Levels in modern gespielt oder alternativ zumindest, dass ich die Option habe, auch den Klassiker zu spielen. Warum auch immer er jetzt nicht mit dabei ist, kann ja spekuliert werden, aber jetzt mir einfach, das wäre jetzt, ich habe jetzt nur meinen Wunschzettel ausgefüllt. Jetzt vor Weihnachten kann man das ja durchaus auch mal machen. Und ja, das wäre meiner gewesen. Ansonsten kann ich nicht viel kritisieren. Ja, es ist kurz. Es kostet jetzt aber auch keine 50 Euro.
Naja.
Aber es ist trotzdem sehr kurz und Wiederspielwert ist halt auch eher gering.
Ja.
Und dafür kann man sich noch mal ein bisschen zurückerinnern an das Original, wenn man sich es nicht irgendwo auf irgendeiner Seite runterlädt, weil Abandonware oder so, scheint es ja doch zu sein, weil Ja, da kümmert sich jetzt keiner mehr so groß drum. Zumindest die neue Lizenz ist ja jetzt hier unter anderem Namen. Ja, also alles in allem muss ich sagen, nicht schlecht für das, was sie gemacht haben. Es funktioniert ja auch. Ich hatte keine großen Probleme mit der PC-Version. Ich habe gelesen, dass einige da technische Probleme hatten. Hatte ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Gab es da irgendwelche technischen Probleme?
Überhaupt nicht, ne. Ich habe es aber, wie gesagt, auf der PlayStation gespielt. Da gab es überhaupt keine Probleme. Ich habe mich gefreut, dass es da ist, einfach aus Nostalgiegründen. Ne? Finde auch schön, dass sie es so angelehnt haben. Unter diesem Aspektpunkt, mir hat es 2 Stunden durchaus wirklich Spaß bereitet. Ich glaube, für diejenigen, die sich heute noch lokal zusammensetzen, ist es auch weiter ein schönes Spiel. Und ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, wenn ich mal jemanden hier hätte oder bei jemandem zu Gast bin, der auch diese Amiga-Zeiten noch kennt, da könnte man durchaus auch immer noch Spaß haben, einmal so eine Multiplayer-Partie, so eine lokale Multiplayer-Partie zu spielen. Bei mir kommt das einfach super selten vor. Entsprechend vermisse ich hier tatsächlich. Das ist eins der wirklich wenigen Spiele, wo ich den Online-Multiplayer ein bisschen vermisse, weil der würde mich sicherlich dazu bringen, dass ich noch die ein oder andere Runde gespielt hätte. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, für mich war es absolut gute Remake-Aufsetzung des alten Spiels. Sogar die Anfangseinstellungsmöglichkeiten, ne? Gefechte an und aus. Ne? Du kannst ja auch berechnen lassen, Indianer an und aus und Verstärkung an und aus, sowie auch Wetter an und aus. Das konnte man damals schon alles einstellen und kannst du jetzt wieder einstellen. Insofern war das für mich, bis auf diese Ego-Shooter-Geschichte, eine absolute nostalgische Umsetzung des alten Spiels. Und ich habe es gerne gespielt und ich glaube, die Negativpunkte sind jetzt alle genannt.
Ich habe noch einen Lifehack für euch. Falls ihr lokal keine Menschen zur Verfügung habt, könnt ihr das ein bisschen anders lösen. Und zwar auf Steam unterstützt das Ganze nämlich auch Remote Play Together. Das bedeutet, ihr könnt einfach jemanden in eure Party einladen und teilt dann quasi euren Bildschirm und ja, dann spielt ihr quasi online, aber ihr seid auch nicht online und spielt halt lokal. Also lokale Spiele kann man so online halt auch miteinander zusammenspielen. Und das Gleiche geht auch auf der PlayStation 5. Ich weiß nicht, ob es auf der 4 geht, aber auf der 5 geht's auch. Ihr könnt euch zu einer Party zusammenschließen und man kann den Bildschirm dann quasi teilen oder kann sich zu so einer Couch-Session zusammentun und kann dann quasi zusammenspielen. Das funktioniert da genauso. Und das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Feature. Ich weiß nicht, ob das auf der Xbox gibt, aber zumindest so könnt ihr dann auch zusammen das Spiel genießen. Und auf Steam nennt sich das dann Remote Play Together. Und volle Controller-Unterstützung hat es auch da. Ich weiß nicht, wer spielt denn sowas mit Tastatur und Maus? Also entweder hast du so einen Joystick, wie hießen die Dinger damals? Das waren doch Joysticks, ne? Mit diesen roten...
Competition Pro.
Die immer kaputt gegangen sind irgendwie nach ein paar Tagen, weil man die einfach so kaputt gerüttelt hat, diese Dinger. Ja, das waren schon Zeiten. Wild, sag ich dir. Ihr könnt es ja nicht sehen, aber ich sehe es einfach und das Ding ist einfach richtig cool, ja. Hat das Ding einen modernen Anschluss oder ist das noch so ein klassischer Anschluss?
Nee, den ich gerade hochgehalten habe, der hat einen USB-Anschluss.
Ach so, okay, witzig. Ansonsten war es nämlich so, ja, für alle, die jetzt zuhören und es nicht kennen, das andere sind so Pin-Anschlüsse gewesen, je nachdem, wo es halt dran hattet. Und es war eine andere Zeit. Heute einfach USB überall, ne? Seid mal froh, sind wir mal froh, dass es so ist.
Ja, damals war es der gute alte 9-Pin.
Ja, 9. Ich hab gerade überlegt, ob 6 oder ob es mehr war.
Nee, 9 waren es. Und der war damals Hotplug-fähig. Das war unglaublich, ne? Also im laufenden Betrieb einfach umstecken, ausstecken, einstecken. Das ging anders. By the way, die kürzlich erschienene Atari 2600 Plus-Konsole, die Urkonsole, wenn du so willst, die ist ja jetzt gerade am 17. November rausgekommen. Hört da gerne mal in unserer News-Folge nach, wo wir darüber berichtet haben. Die hat diese alten 9-Pin-Steckplätze wieder. Ja.
So, also Dominik, wann holst du dir das Teil und wann setzen wir uns zusammen und testen es live?
Ja, das machen wir. Lass uns das machen.
Das wäre lustig.
Ja, ich wollte es mir zu Weihnachten schenken.
Oh, boah, da hätte ich so... Liebe Freunde, also ihr könnt jetzt schon mal gedanklich abschließen, dass wir über North and South gesprochen haben. Wir müssen jetzt unbedingt noch einen Off-Topic-Part hinten dran hängen. Also, The Blue Coats North and South gibt es für PC und Konsolen. Ihr könnt es gewinnen. Ihr könnt es gewinnen hier quasi, weil ich mich dazu verpflichtet habe, wenn ihr denn auf unseren Discord-Server kommt und uns über dieses Format berichtet. Wie findet ihr das? Top oder Flop? Und ihr findet den Discord-Server, die Adresse natürlich in der Podcast-Beschreibung oder aber natürlich auch die Strategen in einem Browser von Discord. Könnt ihr suchen und finden. Und dann natürlich auch dieses Spiel abstauben. So, das ist das eine. Und ansonsten, ja, der Atari. Ich habe in unserer Community, in der anderen Community schon mitbekommen, dass da auch sich einige Retro-Fans sich das Teil gegönnt haben. Und die finden es cool. Also ich glaube, dass das schon so eine Sache, ich glaube, du wirst sehr viel Spaß damit haben.
Ich glaube das auch. Also ich hatte damals, war der Atari VCS beziehungsweise 2600. Ja. Das war eine Wunschkonsole von mir. Da war ich aber noch relativ jung und ich hatte die bei Freunden gesehen und ich fand das unglaublich cool. Die war aber damals auch echt teuer und ich habe die einfach nicht bekommen. Ich bin dann mit 9 Jahren mit dem C64 eingestiegen, was auch schon ultra geil war. Aber das war halt einfach das Urgerät für Videospiele. Ne? Und Atari galt ja auch lange Zeit als der Durchbruchbringer für die Heimcomputer- bzw. Heimvideospiele-Szene.
Also was man natürlich bei dem Gerät auch noch sagen muss, also klar, ihr könnt die Original-Games darauf spielen, was einfach fantastisch ist, oder aber ihr müsst noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und kauft euch dann noch Spiele hinzu. Das ist jetzt nicht so günstig, also der Einstieg ist jetzt, ich sag mal, mittelpreisig.
120 Euro.
Genau, und dann halt plus on top, was ihr euch noch für Spiele obendrauf kauft. Oder aber ihr habt natürlich Originalspiele, was ohne Probleme geht. Und ansonsten ist das Ding halt auch ziemlich wertig. Ne? Also ich glaube, dass das eine okay, also es ist okay. Ich finde es okay.
Ja, es ist vorwärts- wie rückwärtskompatibel. Und was wir in der News-Folge nicht erwähnt haben, hört da wie gesagt gerne nochmal rein für alle Einzelheiten. Aber was da nicht erwähnt ist, es hat sogar auch die Umstellung der Joystick-Ports auf schwer und wie war das? Wie wurde es damals genannt? A und B?
Ja.
Also letzten Endes einfach und schwer.
Ich hab's auch nicht mehr im Kopf, du. Ich weiß es auch nicht mehr.
Ja, ich weiß es gerade auch nicht. Aber die Einstellungsmöglichkeiten hat es und damit stellst du auch auf der heutigen Konsole, auf der neuen, letzten Endes ein, welche Spielvariante bzw. Spielmodus du wählst. Ne? Also es ist nicht wirklich eine Schwierigkeit, sondern bei Space Invaders vergrößert das beispielsweise das Schiffchen und bei anderen Spielen, glaube ich, konntest du sogar die Spiele damit wechseln oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber diese Funktion hat das auch wieder.
Und beeindruckend natürlich auch, dass die haben irgendwie um die 600 Spiele getestet. Und die meisten davon sind einfach kompatibel. Also die sprechen jetzt nicht von 100%, sondern von 99% Kompatibilität. Aber das ist ja schon, ja, also für mich einfach, wie es funktioniert alles.
Ich bin da super gespannt drauf, wie erfolgreich das wirklich sein wird. Und ja, lass uns gerne mal darüber berichten. Aber jetzt driften wir komplett ins Off-Topic ab. Und wir wollten ja eigentlich eine kurze Folge machen. Deswegen lass es uns an der Stelle über Atari gewesen sein. Das hört ihr dann in einer anderen Folge mal wieder.
Ja, war doch sehr schön. Also, das war die erste Folge unserer neuen Reihe Shots. Die Strategie-Shots für euch. Und wir sprechen über Strategiespiele in Kürze und hauen uns quasi ein Strategiespiel hinter die Binden.
So ist das. Wie einen kurzen Shot eben. So, Stefan, ich wünsche allen da draußen einen schönen Abend, einen schönen Tag und schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Das wünsche ich euch auch. Bis dahin und tschüss.